Hallo, du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Katharina und gemeinsam mit Anja, Christian und Karin interviewe ich die Anwenderinnen und Anwender der deutschsprachigen Liberating Structures Community. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. Heute spreche ich mit Julia Mager. Hallo Julia, schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
Hallo Katharina, freut mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
Zu Beginn lassen wir unsere Gesprächspartner sich mal kurz vorstellen. Wer bist du, wo kommst du her und in was für einem Kontext nutzt du Liberating Structures?
Ja, ich bin die Julia. Ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aber mich hat es vor ein paar Jahren in die Schweiz verschlagen. Und da bin ich eben auch ansässig und aktuell in der Rolle als Information Security Leader bei der IKEA Supply. IKEA Supply ist eine von den drei Geschäftsbereichen von IKEA, kennt man ja. Und ja, wir machen eben alles von der Beschaffung, Lieferung, Verkauf und vom Vertrieb an die Möbelhäuser und sind eben da auch ja weltweit unterwegs. Und in meinem Information Security Team arbeiten wir auch international und in agilen Netzwerkstrukturen mit den anderen Geschäftsbereichen. Und in meiner Rolle leite und bin ich auch Teil von verschiedenen Netzwerkstrukturen im Security-Bereich eben. Und ja, ich habe eben auch sehr Interesse am Moderieren und Facilitaten und bin da vor 3 Jahren über einen ehemaligen Kollegen auf die Liberating Structures gestoßen. Der hat mich damals mit in einen Workshop genommen und da mit mir experimentiert und ein bisschen gezeigt, wie das Ganze auch ja, planbar ist und umsetzbar. Da haben wir damals Mad Tea Party und Troika Consulting ausprobiert und mittlerweile benutze ich andere Strukturen, liebend gern in den Workshops oder auch in unseren Ritualen, die wir in unseren Netzwerkgruppen auch pflegen.
Und welche Rolle hast du in den Netzwerkgruppen? Bist du da in der Moderationsrolle oder in der Teamlead-Rolle?
In beiden. Also zum einen Fachexperte, zum anderen eben auch als Leiter und begleite die Gruppe dann so auch kollaborativ eben ja gewisse Prozesse zu entwickeln und dafür auch Entscheidungen zu treffen. Und das sind da kommen die Liberating Structures genau richtig, weil sie mir da auch richtig geholfen haben, das ganze Thema auch Konsensus weiter voranzutreiben. Und wir haben in unserer Unternehmensorganisation eine sehr konsensgetriebene Unternehmenskultur, worin sich eben dann auch Liberating Structures super wohlfühlen und ja. So schließt sich der Kreis dann.
Sehr spannend. Welche Liberating Structure hast du denn uns heute mitgebracht? Über was sprechen wir gleich?
Ja, ich habe mir überlegt, 25-10 Crowdsourcing. Ja, ich habe gemerkt, dass es richtig gut klappt innerhalb von Teamkonstellationen, die 25-10 Crowdsourcing-Methode anzuwenden. Und das Feedback, was ich bekommen habe, ist immer sehr positiv. Die Leute fühlen sich richtig abgeholt, macht richtig viel Spaß und fördert eben auch so ein vertrauensvolles und innovatives Zusammenarbeiten. Ja, genau, da würde ich gerne heute mal ein bisschen tief einsteigen mit dir.
Sehr schön. Ich mag die tatsächlich auch super gerne, weil man da so schön die Leute auch mit aufgeweckt bekommt.
Ja, ganz genau. Vielleicht können wir ja gleich mal auf die Hauptschritte eingehen. Also ich habe da immer so 4 Schritte im Kopf. Einmal eben das Einführen. Wie funktioniert die Struktur überhaupt? Ja, wie funktioniert auch dann später das Bewerten von den verschiedenen Lösungsansätzen oder Ideen? Dann als zweiter wichtiger Schritt eben auch, die individuelle Ideengenerierung, also wirklich, dass sich jeder Gedanken macht zu der Problemstellung oder zu einem Lösungsansatz, wie könnte sowas aussehen, kann auch ganz absurd sein, haben wir auch ganz lustige Erfahrungen schon gemacht mit, weckt das Ganze auch nochmal richtig schön auf. Der dritte Punkt, den ich mir dann immer überlege, ist auch der ganze Austausch, wie du schon gesagt hast, das Aufgewecktsein. Also man kommt ja da auch gut in Bewegung, tauscht dann seine Ideen miteinander aus, indem man dann auch das wirklich haptisch miteinander tauscht. Und der vierte Schritt dann auch nochmal wichtig, um diese gemeinsame Idee dann auch weiterzuentwickeln, also wirklich auch nochmal dieses Visualisieren von den Ideen und dann eine gewisse Reihenfolge reinzubringen, ein gewisses Ranking. Das sind so die vier Kernschritte, die ich da in dem 25-10 Crowdsourcing-Methode sehe.
Und was hat dir geholfen, als du die Methode oder die Struktur das erste Mal angewandt hast?
Ja, vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen blauäugig. Ich habe das einfach mal so nach dem Buch durchgelesen und habe da mittlerweile auch diese Moderationskarten oder diese Methodenkarten zur Hand, in der ich mir dann im Vorfeld überlege, wie könnten die einzelnen Strukturen zusammenpassen. Und dann habe ich tatsächlich ausprobiert und es hat gleich auf Anhieb gut funktioniert. Ich glaube, was vor allem Learning ist, das ziemlich wichtig ist, dass man am Anfang wirklich nochmal auch in aller Tiefe erklärt, wie das Ganze abläuft. Vor allem, wenn die Gruppe so noch gar nicht mit Liberating Structures zusammengearbeitet hat und das dann doch für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abstrakt. Von dem her hat das Einführen bei mir häufig länger gedauert als die 5 Minuten. Da habe ich ein bisschen den Zeitraum dann ausgeweitet. Auch von dem Ablauf her, also es geht ja dann zum Schluss auch nach der Anleitung drum, dass man dann die Zustimmung der Punkte addiert und dann in gewisse Reihenfolge bringt. Und da habe ich auch mir das Ganze ein bisschen einfacher gemacht und dann geschaut, wer hat eigentlich welche Idee hat die höchste Punktzahl und habe so dann auch eine Priorisierung von den Ideen generieren können. Das ja so vielleicht 2 Learnings.
Und wenn du das am Anfang erklärst und auch ein bisschen tiefer erklärst, was hast du festgestellt, ist besonders einfach dann, dass die Leute das dann auch verstehen, was dahinter steckt und dass sie animiert sind, auch tatsächlich daran teilzunehmen und sich da einzubringen?
Ja, also was mir geholfen hat, ist so eine Problemstellung oder wohin man dann eben möchte oder eben auch einen Lösungsansatz in einen guten Kontext zu packen, der auch greifbar ist. Ich habe ein Beispiel dabei. Da hatten wir eben ein Stellenprofil offen für eine neue Rolle, die in einer unserer Netzwerkgruppen ausgeschrieben werden sollte. Und das Problem bei solchen Stellenbeschreibungen ist ja häufig, dass es sehr umfangreich ist, aber dann doch nicht so zielgerichtet. Und das wollten wir eben ändern und ich habe dann das Ziel so in dem Sinne formuliert, dass wir die wichtigsten Fähigkeiten und Kompetenzen für diese Rolle suchen und dann auch Aufgaben dazu mappen, die diese Fähigkeiten dann auch befähigen. Und das war dann eigentlich dieses Szenario. Und um das Ganze dann auch meinem Team ein bisschen zu erleichtern, habe ich dann den Ansatz gewählt, sie dann versucht, in die Situation zu versetzen, dass sie jetzt Recruiter wären und sich doch das dann so überlegen sollten, was dann die wichtigsten ja, Fähigkeiten, Kompetenzen für diese Stelle eben wären. Und so schafft man dann eigentlich eine sehr schöne ja, Ausgangslage, um dann auch ja, einsteigen zu können und Ideen zu generieren.
Und wie hat sich die Gruppe zusammengesetzt? Hast du die Person ausgewählt? Waren das Leute, die besonders interessiert daran waren? Also wie ist die Gruppe zusammengekommen?
Ja, das ist ganz gemischt. Zum Teil eben natürlich die Personalvertretung für unser Netzwerk, genauso wie dann noch Vertreter vom Managementbereich und auch langjährige Mitarbeiter, die in dem Netzwerk bereits arbeiten. Also so auch die verschiedenen Dimensionen abdecken. Und wir waren dann befähigt, eben auch eine Entscheidung zu treffen. Also da kamen wir dann zum Schluss auch auf eine sehr konkrete Liste an Fähigkeiten, die eben dann auch zu dieser Ausschreibung von der Rolle geführt haben.
Und hat es geklappt am Ende? Habt ihr jemanden gefunden, der gut gepasst hat?
Ja, und wir haben tatsächlich auch festgestellt, dass wir auch am Setup von unserer bestehenden Netzwerkgruppe doch auch noch den ein oder anderen ja, grauen Fleck haben, wo wir vielleicht mit unseren Kompetenzen nicht ganz ja, die oder nicht ganz die erfüllen, die wir uns vorstellen. Und das gab dann eigentlich auch nochmal einen super Anlass dazu, sich zu überlegen, okay, welche Weiterbildungen brauchen wir als Netzwerkgruppe, um diese, ja, um diese Lücke quasi zu schließen.
Cool, also so zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich geschlagen.
Ja, absolut. Und ich glaube, diese Methodik, das Feedback, was dann auch vom Management und auch von der Personalabteilung kam, war, dass es doch dann auch nochmal sehr stark war, im Sinne auch Transparenz zu zeigen, was wir überhaupt für Fähigkeiten wollen. Also wirklich diesen Zweck nochmal wirklich zu verdeutlichen und das Ziel zu schärfen und dadurch durch diese Methode, durch diese Struktur eben ja einen gemeinsamen Ansatz zu finden. Also die waren sehr begeistert.
Und wie viele Personen waren damit beteiligt?
Ja, wir waren 8. Das war ein relativ kleines Grüppchen. Und da ist es dann vielleicht auch als Tipp, um bei der Umsetzung da für Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, war das dann, ich hatte erst die Gedanken im Vorfeld, ob wir ja wegen der Anonymisierung von den verschiedenen Ideen vielleicht ja noch einen anderen Ansatz brauchen, aber wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir in Druckbuchstaben das verfassen und so war das irgendwie aus dem Weg geräumt und keiner konnte dann anhand von der persönlichen ja, Schrift dann erkennen, wer jetzt diese Kompetenz aufgeschrieben hatte, diesen Lösungsansatz. So, das war eigentlich ganz cool.
Gerade diese Anonymisierung in dem Kontext, wo du ja, hast ja gerade beschrieben, auch verschiedene Hierarchiegruppen mit drin hast in so einer kleineren Runde, ist sicherlich auch von Vorteil, wenn das dann nicht zu sehr das Voting färbt.
Ja, kann ich nur zustimmen. Wir haben dann auch die ganze Methodik, die ganze Struktur ein bisschen abgeändert. Natürlich nicht 10 Fähigkeiten dann herausgestrichen, sondern eben ja die 3 wichtigsten, um das Ganze dann auch zu präzisieren. Und das hat in dem Rahmen auch wunderbar geklappt. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Da waren wir ungefähr 30 Personen.
Das ist ja eher so die typischere Größe für 25-10 Crowdsource.
Ja, da wird's dann auch etwas wilder, wenn es dann an das Kartentauschen geht. Und da war so der Anlass, dass wir innerhalb von unserem Security-Gesamtnetzwerk eben jährlich so eine Kampagne fahren, die Security und Cyber Security generell mehr Aufmerksamkeit innerhalb vom Unternehmen schenken soll. Und das ist ein recht großer Anlass, eine große Kampagne. Und dafür, um das dem Ganzen auch nochmal ja, eine neue Dimension und neuen Schub zu geben, wollte ich mal ausprobieren, inwiefern wir da auch so eine gewisse Ideensammlung an Aktivitäten generieren können, die dann auf die Shortlist von unserem Programm kommt. Und das ist wunderbar, auch diese Schwarmintelligenz zurückzugreifen und das gemeinschaftlich eben dann auch anzugehen. Und eben die Beteiligten zu fragen, was könnt ihr euch vorstellen, umzusetzen? Und das bietet ja dann auch wieder so das Sprungbrett, dass man auch gewisses Verantwortlichkeit von den Personen zugesprochen bekommt, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht direkt in unserer Arbeitsgruppe oder in unserem Netzwerk arbeiten, hat man dann doch im Nachgang gesehen, die waren sehr verbunden zu dieser Kampagne und haben dann auch quasi über ihre natürliche Rolle hinaus geholfen oder haben sich beteiligt an einer Umsetzung.
Da sprichst du gerade, finde ich, einen interessanten Aspekt an, der, finde ich, bei 2510 Crowdsourcing noch so ein bisschen stärker wirkt als bei anderen Strukturen. Wie hast du das denn wahrgenommen, wie die Situation danach ist, also wie vielleicht auch der Nachhall nach der Anwendung der Struktur ist?
Ja, also ich empfinde die Struktur absolut als Katalysator, oder? Es gibt einen richtigen Boost, um die Leute wirklich auch dieses Vertrauen eigentlich zu stärken innerhalb von der Gruppe, innerhalb von dem Team. Und das baut natürlich dann auch die ganze Zusammenarbeit auf, auch wenn man das als separate Aktivität sieht, kann das dann eben dann sehr positive Aspekte auch von sich ziehen, wenn es dann darum geht, ja eine neue Kampagne dann zu planen oder ein neues Programm. Oder eben auch in unserem Kontext gibt es immer wieder Netzwerke, die aufgelöst werden und neu zusammengesetzt werden. Und ja, da gibt es dann eben dann den Effekt, dass man dann doch sehr gerne zusammenarbeitet und sich füreinander einsetzt. Und das ist eine sehr schöne Organisationskultur, die sich dann da entwickelt.
Und beide Situationen, die du jetzt beschrieben hast, das habt ihr gemeinsam vor Ort in einem gemeinsamen Raum gemacht, richtig?
Das waren physische Treffen und würde ich auch bei der Methode präferieren. Ich habe das tatsächlich noch nicht online ausprobiert, aber ich denke, das ist sicherlich auch irgendwie möglich.
Ja, ich habe das tatsächlich schon mal probiert. Es gibt so ein kleines Tool, das können wir euch vielleicht dann auch in den Shownotes verlinken, mit dem das ganz gut funktioniert. Also man kriegt das irgendwie hin, aber ich habe auch gedacht, so ein bisschen dieses schwungvolle und bewegende Element, wie es entsteht, wenn man eben durcheinander läuft und diese Karten auch wirklich physisch austauscht, das ist relativ schwierig in den digitalen Raum zu übertragen. Also das ist auch so meine Erfahrung. Es funktioniert digital, aber wenn man die Chance hat, das gemeinsam zu tun in einem Raum, wäre das auch immer meine Präferenz.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann doch ziemlich komplex dann mit den Raumzuweisungen wird und dem Tauschen dann wieder zurück in die gesamte Gruppe.
Ja, der Part wird tatsächlich durch das Tool übernommen. So, das ging ganz gut. Aber man hat halt so die Bewegung nicht, ne?
Ja.
Dass man wirklich läuft und dabei denkt und sich irgendwie da mit diesen Karten auseinandersetzt. Wir haben das irgendwie dann versucht, ein bisschen nachzustellen und haben Musik gespielt und alle dazu eingeladen, dass sie sich ein bisschen bewegen sollen. Aber es ist am Ende nicht wirklich natürlich, ne? Also das ist immer ein bisschen eine sehr künstliche Situation.
Mhm. Ja.
Die Ideen am Ende waren trotzdem gut. Also
Ja, das
Es hat in der Hinsicht funktioniert, aber so dieser, ja, dieser nachhaltenden Moment, ne, dass man sich dann irgendwie nochmal dran erinnert, den kriegt man digital, glaube ich, schwierig hin.
Ja, wir haben auch nochmal im Nachgang, also vielleicht noch dazu, wie wir das Ganze dann auch noch weiterverarbeitet haben. Dadurch, dass wir jetzt nicht in so einem festen Konstrukt immer zusammengearbeitet arbeiten, hab ich dann nochmal so eine kleine Retrospektive organisiert und wir haben dann auch nochmal so auf das zurückgeschaut, was es dann auch gebracht hat und um das Ganze halt dann nochmal auch zu reflektieren. Das war auch sehr, sehr hilfreich und wurde auch ja, gut angenommen und für gut geheißen.
Hast du auch einen Moment gehabt, in dem du das durchgeführt hast mit Gruppen, wo es total schief gegangen ist, wo du dachtest, oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet?
Jein, also bei dieser größeren Gruppe, da hat es natürlich dann schon auch ein paar echte abgespaced Ideen gehabt, die vielleicht so in den Kontext schon auch nicht ganz gepasst haben. Aber es waren jetzt nie so, ja, sag mal, Querschläger, die dann auch ja, am Thema komplett vorbei sind. Man merkt halt bei der Struktur, das gibt halt natürlich sehr viel Raum für Kreativität und auch für ja, Möglichkeiten, da auch vielleicht dem Individuum auch Gehör zu verschaffen im Sinne von, ja, vielleicht auch ja, negativen Aspekten. Aber dadurch, dass man ja dann auch die einzelnen Karten ja in irgendeiner Form ja, eine gewisse Zustimmung erhalten, reguliert sich das dann irgendwo auch wieder relativ gut. Also die Karten, ich habe die mir dann trotzdem alle im Nachgang mal dann durchgelesen, aber die, die jetzt auch in schlechter abgeschnitten sind von den ja, von der Bewertung, ja, die haben dann auch nicht so viele Punkte erhalten und waren dann auch dementsprechend dann auch aus dem Rennen oder aus dem Fokus. Und ja, von dem her war da jetzt kein größerer Zwischenfall. Deswegen finde ich die Methode auch echt gut, weil sie gibt eben jedem auch die Chance, kreativ zu sein. Aber so die Gruppe selbst hat es dann in der Hand und reguliert dementsprechend dann auch die Ergebnisse.
Schön. Jetzt hatten wir im Vorfeld auch noch über eine andere Struktur gesprochen, wo ich neugierig wäre, weil ich die persönlich noch überhaupt gar nicht kenne und du, glaube ich, auch deine ersten Erfahrungen nur damit gesammelt hast. Ich würde mich total freuen, wenn du noch ein bisschen über deine ersten Erfahrungen und Schritte mit Folding Spectrogram berichten könntest.
Das habe ich mir schon gedacht, dass die Frage kommt.
Ich habe es nicht vergessen.
Sehr gut. Ja, genau. Also Folding Spectrogram ist ja auch eher eine neuere Struktur. Und ja, wir haben das auch im Zuge von unserer Liberating Structure Meetup Gruppe in Zürich mal ausprobiert. Und das Ganze war online. Also wir haben es wirklich komplett online gemacht. Also ich habe mich da auch gefreut, die neue Struktur anzuwenden. Wie haben wir das gemacht? Wir hatten ein Miro-Board vorher erstellt und das Ganze ist eigentlich eine Abwandlung von One, Two for All. Die Methode ist ja so die Basis aller Liberating Structure Strukturen und lässt sich auch wirklich immer recht gut kombinieren. Und Folding Spectrogramm zielt ein bisschen mehr darauf ab, da eine gewisse Polarisierung auch hinzubekommen, was will heißen, dass man eben versucht, ja, zwei verschiedene Sichtweisen in der Fragestellung zu kombinieren, um auch so zwei verschiedene Haltungen vielleicht auch herauszufordern. Und das Ganze ja, legt dann eigentlich auch die Gruppenkonstellation fest. Der Ablauf ist wie folgt, dass man eben eine Art Zeitstrahl hat, der ja, eben zwei Seiten beinhaltet. Wir hatten damals ja eine Frage zum Klimawandel gestellt, ob man eher Befürworter ist oder also die Chancen sieht, die der Klimawandel so mit sich bringt, oder ob man das Ganze eher aus der Perspektive sieht, dass der Klimawandel ein Risiko darstellt und da eher Gefahren ja noch größer werden für uns und die Umwelt. Und dann ja, ist es eben so, wir hatten, wie gesagt, ein Miroboard, eine Linie, ein Kontinuum festgelegt, und dann sollen sich die Teilnehmer eben auch je nach ihrer Haltung darauf wiederfinden. Und im besten Fall ist das relativ ausgeglichen. Klappt nicht immer so gut, aber ich habe auch festgestellt, auch wenn man jetzt manchmal da die Teilnehmer ein bisschen schubsen muss, dass man da eine gute Balance hinbekommt, dann fördert das auch so ein bisschen das Überdenken von seiner eigenen Haltung. Und dann folgt eben die Einteilung dann auch in den Gruppendiskurs von je zwei Personen. Und es diskutieren dann immer zwei Personen, die quasi eine unterschiedliche Haltung haben. Auf dem Zeitschrift gibt es eine gewisse Einteilung von Zustimmung, also ob man eben auch einer gewissen Haltung mehr oder weniger zustimmt. Und so bekommt man dann halt eine recht gute Kombination von Paaren hin, die dann miteinander 2 Minuten, 4 Minuten diskutieren über das Thema. In unserem Fall war das ja eben dieser Klimawandel, sich über die verschiedenen Positionen dann eben austauschen, was die Gedankengänge sind, was Gemeinschaftlichkeiten sind oder auch Unterschiede. Und dann wird quasi dieses Kontinuum wie nochmal einmal mehr zusammengeklappt, dass man dann wiederum 4 Leute in einer Gruppe hat und sich miteinander austauschen kann über ja das bereits Besprochene und festlegt auch, ja, auf welche Position man sich denn einigen möchte oder ob es einen Kompromiss gibt. Das ist dann eigentlich sehr schön. Man kann das dann wieder zurück ins Plenum schicken, und ich denke, das ist auch eine super Sache, wenn man eben auch so eine Gruppe hat, die das regelmäßig wo man regelmäßig miteinander auch ja übt oder es auch anwendet. Wir hatten da jetzt so eine ganz wild bunt gemischte Gruppe, die sich zum ersten Mal getroffen hat, und da haben wir uns dann für entschieden, dass wir so ein paar Popcorns machen, also ja, die Personen dann einfach sprechen lassen, die gern auch nochmal ihre Position oder ihre Zusammenfassung darstellen. Und dann haben wir auch noch so einen Chatter voll hinterher gehängt, wo jeder so sein Key Takeaway dann ganz persönlich eigentlich nochmal ausdrücken konnte und sich so dann über den Diskurs dann vielleicht eine neue Meinung hat bilden können.
Genau. Was hattest du für einen Eindruck, was ermöglicht wurde durch Folding Spectrogram?
Ja, also ich glaube, also ich habe das Gefühl, es fordert schon auch eine gewisse Offenheit, die in gewisser Weise gar nicht unbedingt bestehen muss. Also man kann das durchaus sich auch trauen, aber ja, das ist natürlich dann vielleicht abhängig von dem Thema. Wenn das dann recht sensibel wird, glaube ich, kann ich mir vorstellen, muss dann schon eine gute Vertrauensbasis herrschen, um diese Polarisierung auch auszuhalten. Also man hat ja am Anfang schon so zwei Fronten, die man schon ganz bewusst ja darstellt. Und da braucht es ja auch Mut als Teilnehmer zu sagen, ja, ich bin jetzt eher für den Bereich, ich sehe jetzt eher den Klimawandel zum Beispiel als Chance wie als Risiko. Damit drückt man ja auch schon eine gewisse Haltung eben aus. Also das ist, glaube ich, auch ein guter Ansatz, um das herauszufordern. Und was es ermöglicht, ist absolut das Aufbrechen von verschiedenen Haltungen. Also wir haben auch gemerkt dann in den Feedbacks und auch in dem Debriefing dann, dass man dann halt doch eine gewisse Öffnung schafft, um Verständnis für andere Haltungen auch zu bekommen. Und das ist natürlich unglaublich bereichernd, nicht nur für einen selber, aber auch im, ich kann mir das im Unternehmenskontext sehr gut vorstellen, dass man dann eben auch die andere, dass man auch lernt, besser die andere Seite zu verstehen, egal in welchem Kontext, und da auch zuhört.
Danke für den kleinen Einblick in diese noch ganz frische Struktur vor dem Spektrogramm. Wir sind jetzt schon gleich am Ende von unserem Gespräch, Julia. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, irgendetwas, was du denkst, das möchte ich gerne noch allen, die jetzt zuhören, mitgeben? Irgendeine Idee, Inspiration?
Ja, also ich kann nur jeden ermutigen, probiert es aus. Und ich war sicher, dass ich das super hilfreich fand. Ich meine, es gibt ganz viel Literatur, es gibt ganz viel auch Weiterbildungen, die man im deutschsprachigen Raum, aber auch international machen kann. Also das ist absolut toll. Und ich kann auch einfach nur sagen, für alle, die jetzt nicht so der typische Agile Coach oder Facilitator sind, es lohnt sich auch, auch wenn man eben Netzwerk leitet oder Teamlead ist und sein Team begleitet, da mal in den Methodenkasten zu erweitern. Unglaublich bereichernd, macht super viel Spaß und auch die Person, mit denen ich das alles schon ausprobiert habe, die sind fast schon süchtig nach mehr, wollen gar nicht mehr anders zusammenarbeiten. Von dem her ist das ein sehr gutes Zeichen und zeigt wiederum einmal mehr, dass man mit Menschen zusammenschafft und diese Kollaboration unglaublich wichtig ist, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Und Liberating Structures sind einfach eine super, super Struktur, um das herzunehmen und das auch zu integrieren.
Ist schön. Tolle Einladung wirklich an alle Menschen, die nicht in dieser typischen Rolle sind, wo man sich oft ja Gedanken macht, welche Methode nutze ich, welches Tool nutze ich, welche Struktur nutze ich, sondern wirklich auch für die, die eine ganz andere Rolle haben, wo man da nicht so intensiv und ständig drüber nachdenkt, das auch in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.
Ja, das ist natürlich dann ein bisschen ein extra Aufwand, das muss ich schon sagen, aber der lohnt sich. Wie gesagt, einfach ausprobieren. Da kann nichts schief gehen.
Vielen Dank, Julia, dass du deine Geschichten und deine Erfahrung heute mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Danke, Katharina, für die Einladung nochmal.
Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge und wenn du Lust hast, wie Julia mit uns über deine Erfahrung mit Liberating Structures zu sprechen, dann melde dich zum Beispiel per E-Mail an ls.praxispodcast@gmail.com. Weitere Infos dazu findest du in den Shownotes. Den Liberating Structures Praxis Podcast findet ihr auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder im Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter, denn nur mit Bewertungen lässt sich effektiv die Reichweite des Podcasts erhöhen, damit noch mehr Menschen Liberating Structures ausprobieren können und davon profitieren können. Ich bin Katharina Reinker und ich freue mich, von euch zu hören.